Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Aufatmen in Gorleben, erhöhte Spannung in vielen anderen Regionen in Deutschland. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat ihren ersten Zwischenbericht zur Eignung von möglichen Standorten für ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll präsentiert. Gorleben ist nicht mehr dabei, doch irgendwo muss der Abfall bekanntlich hin. Sie bekommen gleich Informationen zum Bericht. Anschließend spreche ich mit unserem Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz über ein mögliches Endlager in Ostdeutschland. Außerdem heute in Umwelt und Verbraucher. Die Niederlande denken an die Errichtung neuer Atomkraftwerke und Brandenburg debattiert über eine neue Autofabrik des US-Autobauers Tesla. Im Verbrauchertipp geht es dann um Funktionsjacken ohne umstrittene chemische Zusätze und wir fragen, wie gut halten sie eigentlich den Regen ab? Die Landkarte ist nicht mehr weiß. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat am Vormittag die ersten Überlegungen für den Standort eines Endlagers für hochradioaktiven Atommüll veröffentlicht. Zur Überraschung vieler Beobachter ist Gorleben nicht auf der Liste, dafür ein ziemlich großer Teil des übrigen Landes. Theo Geers hat die Pressekonferenz für uns beobachtet. Warum ist denn Gorleben aus Sicht der Bundesgesellschaft ungeeignet?
Nun, Herr Ehring, man könnte sagen, Gorleben ist nicht nur politisch verbrannt, sondern seit heute ist Gorleben auch geologisch verbrannt. Das Argument, der Standort sei politisch verbrannt, das gab es ja von Anfang an, seit 1977 Gorleben benannt wurde als Standort für ein Endlager. Und eben, dass das damals eine politisch motivierte Entscheidung war, nach dem Motto, Gorleben liegt weit weg vom Schuss im hintersten Eck von Niedersachsen an der damaligen innerdeutschen Grenze. Und dann gibt es dann auch einen prima geeigneten Salzstock. Aber der ist ja auch mit Milliarden Euro und D-Mark damals erkundet worden. Aber in der Tat, Gorleben ist jetzt raus. Dafür gibt es drei Gründe, Herr Ehring. Und die benannte Steffen Karnitz, einer der beiden Geschäftsführer der Gesellschaft für Endlager, vorhin so.
Das hängt einmal an dem mangelhaften Rückhaltevermögen. Das hängt zweitens an den hydrochemischen Verhältnissen in Gorleben. Und das hängt drittens am Deckgebirge, das nicht intakt ist. Das heißt, wir haben keine erosionshemmenden Gesteine im Deckgebirge, die also dazu führen könnten, dass es keine Verbindung zwischen dem Grundwasserleiter und dem Salzstock gibt.
Dafür sind viele Standorte drin. Wo liegen die und was zeichnet sie aus? Hallo, Herr Geers? Da scheint die Leitung nicht mehr im Schande zu sein. Und wir gehen zu unserem nächsten Thema. Das Endlager kommt nicht nach Gorleben, aber vielleicht nach Sachsen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat auch im Freistaat möglicherweise geeignete Standorte ausgemacht. Bayern wehrt sich ja schon seit langem gegen Überlegungen, in die Suche einbezogen zu werden. Doch Sachsen stand bisher nicht im Fokus. Frage an unseren Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz. Wie steht man denn dort zur Aussicht, den hochradioaktiven Abfall der Republik aufzunehmen?
Ja, ich denke mal, so wie ich waren hier auch viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, einigermaßen überrascht, dass Sachsen da jetzt eben auch so großflächig auf der Deutschlandkarte erscheint. Ungefähr die drei Viertel dieses Bundeslandes sind als mögliche geologische Standorte benannt worden, wobei man sagen muss, das trifft eigentlich auch auf den Rest Deutschlands zu. Also hier wurde ja nur eine geologische Vorauswahl getroffen. Das wird sich sicher noch weiter einschränken. In Sachsen sind das zum Beispiel Standorte in Ostsachsen, östlich von Dresden, auch in der Lausitz, im Erzgebirge zum Beispiel Granitstöcke bei Altenberg oder nördlich von Chemnitz, da gibt es Granulit. In Sachsen sind das, soweit ich das sehe, ausschließlich kristalline Wirtsgesteine, also kein Ton, kein Salz, die sind eher in anderen Bundesländern. Das Ganze sind eben Teilgebiete, die geologisch die Voraussetzungen erstmal erfüllen zur sicheren Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Eine Entscheidung ist es natürlich noch lange nicht.
Welche Formationen sind das denn dann im Einzelnen? Wo liegen mögliche Standorte?
Wie ich gesagt habe, das betrifft eigentlich fast das gesamte Bundesland Sachsen mit Ausnahme der südwestlichen Ecke rund um Plauen. Da ist die Karte grau, da ist also kein geeigneter Standort. Das Ganze hat aber natürlich schon Reaktionen hervorgerufen. Zuerst einmal von Seiten des Umweltministeriums. Dort wusste man bis heute Vormittag, kannte man diese genauen Pläne eben auch noch nicht, hat sich aber natürlich darauf vorbereitet und der zuständige Staatssekretär Staatssekretär im sächsischen Umweltministerium, Gerd Lippold von den Grünen, hat vorab schon gesagt, Sachsen würde natürlich auch diesen Atommüll aufnehmen, unter der Voraussetzung, dass hier im Bundesland der wissenschaftlich-geologisch beste, sicherste Standort ist. Also erstmal eine grundlegende Bereitschaft, die da ist. In den Regionen, die da auf der Karte auftauchen, da klingt das heute aber teilweise schon etwas anders. Zum Beispiel der Landrat von Görlitz, der hat schon gesagt, die Lausitz, also die Region nördlich von Görlitz, liegt sie ja in seinem Landkreis auch, die sollte aus dem Verfahren rausgenommen werden wegen der Braunkohle. Denn diese Region, die habe in der Vergangenheit ja schon eine nationale Aufgabe für die Energieversorgung, so nennt er das, übernommen und müsste deswegen jetzt quasi verschont bleiben. Im Umweltministerium sagt man im Moment noch etwas anderes, geht aber wohl auch davon aus, dass in diesen nächsten Entscheidungsstufen, die im sächsischen, also die im Verfahren ja noch kommen werden, die sächsischen Standorte dann rausfallen. Das Umweltministerium hier hat große Bedenken, auch wissenschaftlicher Art, gegen diese kristallinen Gesteine, die es hier im Land nun mal gibt.
Die ostdeutschen Atomkraftwerke wurden nach der Wende ja rasch stillgelegt, aber der Osten Deutschlands war auf der anderen Seite keine Hochburg der Anti-Atomkraftbewegung. Wie stehen denn die Menschen in Sachsen zu dieser Energiequelle und auch zu den Langzeitfolgen ihrer Nutzung? Gibt es da eine entwickelte Diskussion?
Also die Position zur Atomenergie ist sicher auch eine andere als in Westdeutschland. Sie haben es gesagt, es gibt nicht diese lange Tradition des Widerstandes. Auch die AfD positioniert sich ja in diese Richtung, dass man sagt, man möchte statt einer Energiewende lieber wieder eine Rückkehr zur Atomkraft, weil man eben sagt, dort wird kein CO2 freigesetzt, hat aber noch kein klares Konzept, wie das gelingen soll, welche langfristigen Investitionen da auch nötig wären. Trotzdem gibt es hier möglicherweise eine größere Bereitschaft, auch in der Bevölkerung. Wenn es um den Atommüll geht, ist das natürlich eine ganz andere Frage, eine heikle Frage, ob man den Atommüll in Sachsen lagern könnte. Denn der Großteil des Atommülls, der kommt ja von Kraftwerken aus dem Süden, aus dem Westen, aus dem Norden. In der DDR hat man zwar ideologisch auf die Atomkraft setzen wollen, es aber technologisch nicht wirklich umsetzen können. Es gab auch dann in der Folge kaum Atomkraftwerke. Eines in Greifswald, dazu ein relativ kleines in Rheinsberg und einen Forschungsreaktor der TU Dresden. Ein weiteres Atomkraftwerk bei Stendal, das wurde nie fertiggestellt. Und diese Standorte wurden dann auch, zumindest die kommerziellen Kraftwerke wurden stillgelegt nach der Wiedervereinigung. Und da wäre es natürlich schon politisch jetzt schwer vermittelbar, wenn man die abgebrannten Brennstäbe aus den westlichen Teilen der Bundesrepublik, wo ja auch die Wertschöpfung stattgefunden hat, wo Kommunen Geld verdient haben mit den Kraftwerken, nun entlagern würde in einem Granitstock, meinetwegen im Erzgebirge. Wie gesagt, das ist alles noch eine Vorauswahl. Die geologische Betrachtung ist das Ganze. Und man möchte hier eben vermeiden, dass das Ganze zu sehr politisiert wird. Das hat auch das Umweltministerium sehr klar gemacht, weil man natürlich davon etwas Angst hat, dass dieses Thema politisch instrumentalisiert werden könnte. Wasser auf die Mühlen derer, die das Land vielleicht eher spalten als vereinen wollen. Am Ende, so ist hier eben der Tenor, soll es aber eine wissenschaftliche Entscheidung sein, um das sicherste Endlager zu finden, keine politische Entscheidung. Ich persönlich frage mich dabei so ein bisschen, was passiert, wenn wir am Ende dieses Prozesses, der ja noch Jahre gehen wird, aus geologischer Sicht ähnlich geeignete Standorte zur Wahl stehen und dann doch eine politische Entscheidung getroffen werden muss. Da wird es Abstimmungen im Bundestag geben und da haben natürlich Länder wie Sachsen, aber auch Thüringen, Sachsen-Anhalt einfach numerisch einen Nachteil, weil es nun mal weniger Bundestagsabgeordnete aus diesen Ländern gibt und für den Fall, dass es eben doch politische Entscheidungen gibt und im Bundestag die Abgeordneten nicht nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern nach Wahlkreis-Opportunismus, sage ich jetzt mal, entscheiden, dann könnten natürlich die ostdeutschen Bundesländer da einen Nachteil haben. Und so ganz aus dem Schneider ist Sachsen da wohl auch noch nicht.
Alexander Moritz war das über Reaktionen aus Sachsen auf den Endlagebericht. Herzlichen Dank. Und wir haben die Leitung zu unserem Korrespondenten Theo Gers wieder in Gang gesetzt. Herr Gers, Sie hatten gerade von Gorleben angesprochen. Gorleben ist nicht geeignet aus Sicht der Bundesgesellschaft für Endlagerung, aber viele andere Standorte sind drin. Was zeichnet die aus?
Nun, es sind 90 Teilgebiete, Herr Ehring, und Teilgebiet heißt, das wurde vorhin in der Pressekonferenz auch ausdrücklich unterstrichen, dass diese Teilgebiete noch lange kein Endlagerstandort sind. Aber es gibt eben 90 solcher Gebiete, das ist etwa die gute Hälfte der Fläche Deutschlands, und das sind Gebiete, die eben in Frage kommen, weil sie geologisch sicher, sprich stabil sind. Das heißt, sie sind mindestens 100 Meter mächtig, liegen 300 Meter mindestens unter der Erdoberfläche und gehen bis maximal 1500 Meter in die Tiefe. Das heißt, umgekehrt auch gibt es Regionen, die sind nicht geeignet, zum Beispiel, weil sie vulkanisch ehemals sind oder weil sie erdbebengefährdet sind oder weil dort Bergbau betrieben würde. So, und wenn wir diese 90 Gebiete nehmen, dann liegen 74 Salzformationen, also Salzstöcke, in der Auswahl. Dazu kommen 9 Tonformationen und 7 kristalline Formationen, das ist also Granit. Und von den Regionen her, das beginnt im Süden von Baden-Württemberg, zieht sich das rüber bis nach Bayern. Man kann praktisch sagen, alles nördlich der Donau. Auch Sachsen gehört dazu. Sie hatten ja vorhin die Reaktion schon aus Sachsen hier in der Sendung. Und dann gibt es in der Mitte Deutschlands eine Zone, die reicht etwa vom Münsterland bis Berlin. Das ist altes Tongestein, sogenanntes Prätertiärer Ton. Und dann in Norddeutschland in der Tiefebene gibt es tertiären Ton und dann eben die Salzstücke, die man wie in Gorleben bisher ins Visier hatte. Und das sind im Grunde die großen Flächen, die in Frage kommen könnten.
Theo Geers war das zur Planung der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Herzlichen Dank. Während Deutschland überlegt, wie die radioaktiven Hinterlassenschaften des Atomzeitalters möglichst unschädlich beseitigt werden können, gibt es in den Niederlanden eine ganz andere Diskussion. Zurück zum Anfang könnte man sie betiteln. Die Niederlande denken über den Bau neuer Atomkraftwerke nach, und zwar aus Gründen des Klimaschutzes. Atomkraftwerke produzieren zwar jede Menge radioaktiven Abfall, aber eben kein CO2. Michael Schneider berichtet darüber.
Das Örtchen Borsele in Seeland hat nicht viel zu bieten. Eine Kirche, ein Campingplatz am Ufer der Schelde und das letzte Kernkraftwerk der Niederlande. 1973 wurde die Anlage Borsele in Betrieb genommen. Nach derzeitigen Planungen soll sie noch bis 2033 laufen. Danach wäre Schluss mit der Kernenergie in den Niederlanden. Eigentlich. Denn in Zeiten des Klimawandels entdeckt die Regierung in Den Haag gerade die alte Technologie wieder. Kernkraft, um das Klima zu retten? Für Premierminister Mark Rutte ist das durchaus einen Gedanken wert.
Die Frage, welche Technologien künftig zum Energiemix gehören sollen, ist sehr komplex. Sowohl während der Übergangsphase als auch nach der Energiewende 2050. Kernenergie wird dabei weder bevorzugt noch ausgeschlossen. Es geht darum, CO2 einzusparen. Und wie Sie wissen, stoßen Atomkraftwerke kein CO2 aus.
Seine Regierungspartei, die liberale WWD, hat zusammen mit dem christdemokratischen Koalitionspartner deshalb einen Antrag ins Parlament eingebracht. Es soll geprüft werden, ob neue Kernkraftwerke wirtschaftlich betrieben werden könnten. Es spreche viel dafür, so der Fraktionsvorsitzende der WWD, Klaas Dijkhoff.
Bei Sonne und Wind, ja.
Bei Sonne und Wind zahlt man ja auch Unterhaltskosten und Infrastruktur. Gut, Windräder müssen mittlerweile nicht mehr subventioniert werden, aber bis dahin hat es auch lange gedauert. Und nur mit Sonne und Wind können wir nicht garantieren, dass wir jederzeit und täglich genug Strom für Schulen, Krankenhäuser und andere wichtige Dinge haben.
Für unsere Schulen, Ziekenhäuser und andere Dinge, die wir nötig haben.
3 bis 10 neue Atomkraftwerke im ganzen Land könnte sich die Regierung vorstellen. Prinzipiell unterstützt wird die Idee von den meisten Parteien im Parlament. Kritik kommt von den Sozialliberalen und der linksgrünen Partei. Die Regierung schüre falsche Erwartungen, so Jesse Klaver von Grün-Links. Es gebe gar kein Interesse in der Energiebranche. Heute hat eine große Tageszeitung alle großen Stromversorger gefragt, ob sie ein neues Atomkraftwerk bauen würden. Die Antwort war nein. Das Geschäftsmodell laufe nicht und es dauere 10 Jahre, bis das Kraftwerk fertig ist. Die Wirtschaftlichkeit ist für Klaver das Hauptargument. Die Niederlande sollten besser auf Wind- und Sonnenenergie setzen. Diese Technologien seien mittlerweile gut erforscht und effizient. Trotzdem ist eine generelle Ablehnung der Atomkraft in den Niederlanden weniger verbreitet als in Deutschland. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr zeigt, 2/3 der Niederländer stehen dem Ausstieg aus dem Ausstieg positiv gegenüber. Gute Nachrichten für Ministerpräsident Mark Rutte.
Es ist eine Frage der Akzeptanz. Je nachdem, wie sich die Zustimmung in der Gesellschaft entwickelt, ist das Kabinett gerne bereit, die Kernkraft zu prüfen. Das ist durchaus möglich.
Offen bleibt nach wie vor, was genau die Niederlande eigentlich mit ihrem Atommüll anfangen sollen. Die Diskussion über ein Endlager kommen seit Jahren nicht voran. Solange bleiben die verbrauchten Brennstäbe in Borselen, in einem Zwischenlager, ganz in der Nähe vom Campingplatz am Scheldeufer.
Ein Beitrag von Michael Schneider. Streit gibt es nicht nur über den Verbleib des Atommülls in Brandenburg. Der sorgt derzeit ein anderes Thema für Aufregung. Die geplante Elektroautofabrik des US-Unternehmens Tesla in Grünheide bei Berlin. Das Werk soll in Rekordzeit entstehen. Tesla-Chef Elon Musk gilt als genialer Selbstvermarkter. Er hat in China 11 Monate für den Bau einer Fabrik gebraucht. In Brandenburg soll es nach seinem Willen noch schneller gehen. Obwohl es noch keine endgültige Baugenehmigung gibt, stehen die Werkshallen schon im Rohbau. Anwohner und Umweltschützer warten auch mit Spannung auf die endgültige Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Erörterungsverfahren läuft seit 4 Jahren, Ursprünglich war es auf 2 Tage angesetzt worden. Frage an unseren Korrespondenten Christoph Richter, warum die Verlängerung?
Naja, man muss sagen, es war von Anfang an ein höchst emotionales Unterfangen. Überraschend auch der Tonfall, also die Fronten zwischen Kritikern des Autowerks auf der einen Seite und dem brandenburgischen Landesamt für Umwelt und dem US-Unternehmen sind doch relativ verhärtet. Man streitet sich lautstark, emotional. Es war anfangs ja geradezu chaotisch. Es ging um Verfahrensfragen, um den Ablauf der Erörterungen. Es wurden Befangenheitsanträge gegen den Moderator der Veranstalter gestellt. Kritiker vermuten, es ist der Hintergrund der ganzen Geschichte, dass die Genehmigung bereits unter Dach und Fach sei. Und daher hat es auch fast einen Tag gebraucht, ehe man überhaupt in irgendeiner Weise fachlich diskutieren konnte. Nicht dienlich, muss ich auch aus persönlicher Ansicht da sagen, dass einzelne Einwender das Podium mit teils ausufernden Nachfragen geradezu, ich möchte ja sagen quälen, oft mit sachfremden Fragen kommen, etwa nach der Organisationsstruktur von Tesla. Zur Erinnerung, das muss auch mal wieder gesagt werden, es ist ein behördliches Verfahren, es ist keine Bürgerversammlung, deswegen dürfen ja auch nur Fragen gestellt werden, die unmittelbar mit der ersten Ausbaustufe des Werks zu tun haben. Auf der anderen Seite noch ganz kurz ist der Verhandlungsführer Ulrich Stock vom Landesamt für Umwelt nicht sehr diplomatisch, um es mal so auszudrücken. Er kanzelt Frage ab, agiert im harschen Ton. Und das ist gerade nicht vermitteln, das echauffiert die Menschen. Und daher kommt es auch zu lautstarken Missfallensäußerungen und das verzögert die Erörterung dann auch nochmal.
Kommen wir zu den Fachfragen. Hauptkritikpunkt ist ja ein hoher Wasserverbrauch des Werks. Ist Tesla den Kritikern denn hier entgegengekommen?
Na, Tesla hat ja schon vorab den Wasserbedarf von ursprünglich ja schon mal 3,3 Millionen Kubikmeter pro Jahr, das ist ungefähr der Wasserverbrauch einer 60.000 bis 70.000 Einwohnerstadt, schon auf 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr reduziert. Das ist es aber auch auf die Frage, warum beispielsweise Tesla nicht mit einem geschlossenen Wasserkreislauf arbeitet, warum das Unternehmen einen höheren Bedarf als seine Konkurrenten hat, also wie Daimler, VW, BMW, wie sie alle heißen. Darauf konnte Tesla keine Antworten bieten. Tesla ist generell in diesem Erörterungsverfahren sehr wortkarg. Eine französische Kolumnistin im Tagesspiegel hat auch schon von schweigenden Hipsters, von Tesla, schweigenden Tesla-Boys geschrieben. Also sitzen hier so etwa 20 Mitarbeiter und Mitarbeiter von Tesla sitzen auf dem Podium, also von Unternehmen, die für Tesla arbeiten und Tesla-Mitarbeiter selbst. Aber beim Thema Wasser kommt eben bisher wenig Konkretes zutage. Und für Elon Musk ist es ja auch kein großes Problem, wie er auch erst kürzlich ja auf das Thema angesprochen hat, als er ganz überraschend auch in Grünheide bei einem Baustellenbesuch war, da hat er auch nochmal gesagt, we are not in a dry region, I mean these trees would not be growing, there is no water und lacht dazu, also wir sind nicht in einer trockenen Region und ich meine diese Bäume und da zeigt er auf die Bäume, die da rumstehen, die würden nicht wachsen, wenn es kein Wasser gibt, also und er würde überhaupt, ergänzte er dann noch, eine der umweltfreundlichsten Fabriken der Welt bauen, also das alles stößt doch schon auf ziemlich großes Missfallen und man würde sich doch sehr wünschen, das sagen die Kritiker immer wieder dort vor Ort, dass die Tesla-Mitarbeiter mehr sprechen würden.
Kann das Projekt denn noch scheitern oder wird Tesla die Lage beruhigen können?
Naja, bei Tesla ist man auf alles vorbereitet. Auch, dass es Verzögerungen gibt, falls man die Genehmigungsanträge nochmal neu bearbeiten muss, weitere Auflagen etwa beim Lärmschutz erfüllen muss. Schon früher hat ja deswegen auch Tesla einen Bericht bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, in dem man lesen kann, dass Tesla Verzögerungen in Überlegungen mit einbezieht und um auch eben die Aktionäre nicht zu verstimmen. Also von einem Scheitern würde ich nicht ausgehen. Die Tesla-Strategie ist ja so, man setzt auf Maximalforderungen, rudert dann so ein bisschen zurück und passt seine Strategie an. Aber erstmal testet man die Grenzen aus. Und so kann man davon ausgehen, würde ich meinen, dass Tesla auch beim Thema Wasser auf die Kritter dann noch am Ende noch weiter zugehen wird.
Christoph Richter war das aus Potsdam. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Raus in die Natur mit jeder Menge Chemie. Das ist die Kehrseite moderner Funktionsjacken, die zuverlässig den Regen abperlen lassen und trotzdem den Schweiß nach außen transportieren. Doch immer mehr Hersteller versprechen, dass es auch anders geht und ihre Produkte kommen ohne fluorhaltige Chemikalien aus. Aber halten sie auch dicht? Dieser Frage ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
In der Fachsprache werden sie Zweilagen-Funktionsjacken genannt. Der innere Teil besteht aus durchlässigen Membranen, der Oberstoff dagegen aus imprägnierten Materialien, die dem Regen trotzen sollen. Ideal für leichte Wanderungen, sagen die Hersteller. Und auch die Stiftung Warentest spricht von einer bewährten Funktion dieser Jacken, so Christiane Böttcher-Tiedemann.
Eine Jacke muss den Schweiß, der von innen kommt, nach außen abführen, sodass man nicht von innen nass wird. Außerdem darf die Jacke von außen nicht nass werden, beziehungsweise der Regen soll abperlen, damit der Stoff nicht durchnässt, weil dann Kälte transportiert wird und der Körper anfängt zu frieren.
Allerdings zeigten Untersuchungen in den vergangenen Jahren, dass sie ohne Chemie nicht so gut dicht halten. Das gelingt vor allem mit fluorhaltigen Verbindungen, denn diese weisen Wasser, Schmutz und beispielsweise auch Öl besonders gut ab. Doch stehen die fluorhaltigen Chemikalien als Schadstoffe in der Kritik. Denn sie können von Kläranlagen nicht herausgefiltert werden und der Abbau der Substanzen zieht sich über mehrere Jahrzehnte hin. Sie wurden inzwischen in Boden- und Wasserproben weltweit nachgewiesen. Über die Nahrungskette können die fluorhaltigen Chemikalien dann zurück zum Menschen gelangen.
Eine aktuelle Studie besagt, dass bei einigen Säuglingen und Kleinkindern der PFAS-Gehalt im Serum des Blutes erhöht ist, sodass man Risiken hat für diese Kinder, dass sie zum Beispiel Impfungen schlechter vertragen bzw. Cholesterinwerte sich erhöhen können oder auch Abwehrreaktionen des Körpers nicht mehr so gut funktionieren.
Die 8 untersuchten Funktionsjacken waren bis auf eine Ausnahme mit geringen Werten wirklich fluorfrei und auch andere typische Schadstoffe in Textilien konnten nicht nachgewiesen werden. Allerdings blieb bei längerer Nutzung keine der bekleideten Prüfpuppen trocken, so Warentesterin Christiane Böttcher-Tiedemann.
Die neuen Jacken haben zumindest einige von denen dem Regen gut standgehalten. Man blieb also einigermaßen trocken darunter. Wenn Sie diese Jacken aber waschen, dann hat sich die Imprägnierung rausgewaschen, sodass sie dann unter der Jacke doch nass werden und der Stoff durchnässt.
Nach 5 Waschgängen war keine der fluorfreien Funktionsjacken mehr verlässlich regendicht. Und nur 3 konnten danach noch eine positive Bewertung bei der Atmungsaktivität erreichen, weshalb die beste Gesamtbewertung allenfalls befriedigend war, trotz sonst guter Eigenschaften der Jacken.
Im Test liegen 2 Jacken vorn von Schöffel, eine Zip-In-Jacket für 200 Euro und von Saleva die Jacke für 120 Euro. Die sind mit befriedigenden Urteilen durchaus noch empfehlenswert.
Die fluorfreien Funktionsjacken haben somit nicht die gleichen wetterfesten Eigenschaften wie fluorhaltige Textilien, die dem Regen länger Paroli bieten können. Weshalb die Stiftung Warentest dazu rät, die Funktionsjacken wirklich nur bei Bedarf zu nutzen. Für den Gang in den Supermarkt oder für nur wenige Wandertage im Jahr sei der Kauf nicht nötig. Ansonsten sollten die Pflegetipps der Hersteller penibel beachtet und das Waschen der Textilien reduziert werden. Und wer die Imprägnierung auffrischen will, sollte dafür besser fluorfreie Mittel wählen.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Jörg Münchenberg zu den Informationen am Mittag. Auch da geht es um den Endlagerbericht, unter anderem mit dem SPD-Umweltpolitiker Michael Müller.